Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Warnstreik auf den NEAT-Baustellen. Am Arbeitskampf beteiligen sich auch viele externe Bauarbeiter und Gewerkschafter. CVP-Wahlkampfabschluss. Mit einem Rockkonzert lockt die Partei rund 5'000 Menschen auf den Berner Bundesplatz. Thailands Monarch erkrankt, König Bhumibol liegt mit Lähmungserscheinungen im Spital. Kritik des Generals, die Irak-Strategie der USA sei katastrophal und inkompetent, sagt Ricardo Sanchez, der die US-Truppen selbst einmal geführt hatte. Und Frankreich im Delirium, die Rugby-Begeisterung erreicht mit dem heutigen WM-Halbfinal gegen England einen neuen Höhepunkt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Günzi.
Seit gestern Abend und voraussichtlich noch bis heute um 20 Uhr wird auf den NEAT-Baustellen für den Gotthard-Basistunnel gestreikt. Zu den Streiks hatten die Gewerkschaften Unia und Sina aufgerufen. Ein Sprecher des Baukonzerns Implenia betonte, kein Bauarbeiter der Firma nehme am Streik teil. Die Arbeiten würden von Gewerkschaften und externen Bauarbeitern blockiert. Auch der Schweizerische Baumeisterverband kritisiert, die Gewerkschaften versperrten arbeitswilligen Mitarbeitern den Zugang zu den Tunneln. Die Gewerkschaften wehren sich gegen diese Vorwürfe, räumen aber ein, dass relativ viele Außenstehende und Gewerkschafter auf die Baustellen gekommen seien, um sich zu solidarisieren. Die Gewerkschaften wollen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag beim Baumeisterverband durchsetzen. Für Montag haben sie weitere Streiks angekündigt. Eine Woche vor den eidgenössischen Wahlen hat die CVP auf dem Bundesplatz ihre Schlusskundgebung durchgeführt mit einem Rockkonzert. Der Anlass mit rund 5'000 Teilnehmern stand unter dem Motto «Stopp Arbeitslosigkeit». Auch wenn die Konjunktur gut sei, brauche es weiter große Anstrengungen, sagte dazu Bundesrätin Doris Leuthard.
Arbeitslosigkeit, auch wenn die derzeitigen Zahlen freudig sind, unter 100'000, bleibt ein Thema, das uns nicht egal sein kann. Jede Person, die von Arbeitslosigkeit betroffen ist, ist eine zu viel.
In einer Resolution ruft die CVP auf, sich nach den Wahlen auf einen minimalen Konsens zu besinnen und eine liberal-soziale Allianz des Zentrums zu bilden. Als gemeinsame Ziele einer solchen Allianz schlägt die CVP tiefere, mit Europa vergleichbare Preise, weniger Steuern und Abgaben für Familien und die Verringerung des CO2-Ausstoßes vor. Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf heute satanische Wörter und Symbole auf die Fassade der Kirche in der Aargauer Gemeinde Oberlunghofen gesprayt. Sie richteten einen Sachschaden von 500'000 Franken an. Ein Anwohner hatte die beiden Täter überrascht, diese konnten aber flüchten. Das Motiv der Täter ist noch unklar. Die Polizei geht aber von einem reinen Vandalenakt aus. In Thailand ist König Bhumibol in Spitalpflege gebracht worden. Der 79-jährige Monarch habe über Lähmungserscheinungen in der rechten Körperhälfte geklagt, teilte das Königshaus mit. Untersuchungen hätten dann ergeben, dass die Blutversorgung des Gehirns mangelhaft sei. Der Zustand des Königs habe sich inzwischen etwas gebessert. Er müsse aber noch einige Tage im Spital bleiben. König Bhumibol verfügt in Thailand über eine sehr große Autorität, auch bei den Militärs, die nach einem Putsch die Regierung führen. In Burma sind vier Führer der pro-demokratischen Bewegung inhaftiert worden. Die Militärregierung habe sie in der Nacht auf heute in der Metropole Rangun festgenommen. Dies teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit. Die burmesische Regierung geht hart gegen die Demokratiebewegung vor. In den vergangenen Wochen hatte sie Massenproteste niedergeschlagen und Mönche festgenommen, die demonstriert hatten. Am Donnerstag forderte der UNO-Sicherheitsrat die Regierung auf, politische Gefangene freizulassen. US-Außenministerin Rice ist in Moskau mit Vertretern von mehreren Menschenrechtsorganisationen zusammengetroffen. Rice habe sich über Möglichkeiten zum Schutz der Bürgerrechte und über die Lage im Nordkaukasus erkundigt, berichtete die Agentur Interfax. Gemäß der Agentur Reuters sagte Reiss, sie wolle sich nicht in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen. Das Land müsse seine eigenen Institutionen schaffen, aber universelle Werte wie Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Schutz vor Willkür müssten respektiert werden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit längerer Zeit schon, dass in Russland Demokratie und Bürgerrechte eingeschränkt werden und dass die Opposition zu Radio und Fernsehen kaum mehr Zugang hat. Auf Sri Lanka hat ein Besuch der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Im Land droht erneut ein Bürgerkrieg auszubrechen. Die Regierung Sri Lankas lehnte es ab, eine Beobachtermission der UNO ins Land zu lassen. Die eigenen staatlichen Institutionen genügten, um Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen abzuklären, sagte der zuständige Minister. Die UNO-Hochkommissarin Louise Arbour bekam auch keine Erlaubnis, den Norden des Landes zu besuchen, der von den tamilischen Rebellen kontrolliert wird. Arbour betonte, sie habe den Eindruck erhalten, dass viele Menschen in Sri Lanka staatlichen Institutionen misstrauten. Es gebe viele Meldungen, dass Menschen getötet würden oder spurlos verschwenden. Zum Sport. Die Übersicht hat Barbara Kolpi.
Der Westschweizer Stanislas Wawrinka steht im Finale des Tennisturniers von Wien. Er besiegte den Spanier Juan Carlos Ferrero in 2 Sätzen, 7:5 und 6:1. Im Finale trifft Wawrinka nun auf die Weltnummer 3, auf den Serben Novak Djokovic. Kein Losglück hatte die Schweizerin Patty Schnieder beim Zürich Open. Sie trifft bereits in der ersten Runde auf die Amerikanerin Serena Williams. Der heutige Abend steht ganz im Zeichen des Fußballs. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in einem Länderspiel auf Österreich. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Im übrigen Europa wird um die Qualifikation für die Euro 08 gekämpft. 3 Partien sind bereits zu Ende. England besiegte Estland 3:0, Schottland gewann gegen die Ukraine 3:1 und die Slowakei bezwang San Marino 7:0.
Barbara Kolpi.
Schweizer Radio DRS 1. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Sie sind groß und sie sind im ganzen Land bekannt. Die NEAD-Baustellen werden als erste bestreikt, weil das die besten Schlagzeilen gibt. Sie ist nicht neu, aber sie trifft. Die Kritik von General Sanchez an der Irak-Strategie dürfte Präsident Bush ziemlich ärgern. Sie ist keine Scheibe und sie ist auch nicht rund. Die französische Welt ist oval. Rugby, das archaische Schlachtspektakel, begeistert die Kulturnation. Er ist Holocaust-Forscher und er ist Holocaust-Überlebender. Saul Friedländer, Erklärer des Unerklärlichen, wird morgen mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Eigentlich sollte im Baugewerbe erst ab Montag gestreikt werden, als Reaktion auf den vertragslosen Zustand. Der Warnstreik auf den NEAD-Baustellen schon heute war nicht angekündigt. Aber die Gewerkschaften wollen im Hinblick auf die anstehenden Verhandlungen mit dem Baumeisterverband Anfang November möglichst viel Druck machen. Und eine Überraschungsaktion auf der bekanntesten Baustelle der Schweiz passt in diese Strategie. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Der Beginn der Kampfmaßnahmen auf den Baustellen der NEAD in Faido, Bodio, Amsteg und Zetrun ist bewusst gewählt. Freitagabend, 20 Uhr. Damit ist garantiert, dass ab Samstag früh die Streiks für Schlagzeilen sorgen. Zuerst natürlich auch im Tessiner Radio.
Il Radio Giornale.
Ihre Kampfmaßnahmen lancierten die Gewerkschaften am Gotthard, nicht etwa weil dort irgendwelche Missstände herrschten, sondern weil das eine der größten Baustellen der Schweiz sei, erklärt Enrico Borelli von der Gewerkschaft Unia. Die wichtigsten Baufirmen seien hier präsent. Darum wollten die Gewerkschaften auch hier ein Zeichen setzen gegenüber den Arbeitgebern. 24 Stunden dauern die ersten Warnstreiks, also bis Samstagabend 20 Uhr. Das sorgt auch für Medienpräsenz in der Sonntagspresse. Am Montag dann wollen die Gewerkschaften mit dem Berner Bahnhofplatz eine weitere große Baustelle bestreiken. Am gleichen Tag sind Aktionen in der Romandie, in Genf und Neuenburg geplant. Flächendeckend wird so die Botschaft vom Arbeitskampf in der Baubranche im Land verbreitet. Das ist Teil der Verhandlungsstrategie der Gewerkschaften. So wollen sie öffentlich Druck auf die Baumeister machen und nach innen ihren Mitgliedern zeigen, dass sie für harte Verhandlungen bereit sind. Zurückweisen mit ihren Streiks wollen die Gewerkschaften die Forderung der Baumeister für mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit. Kann auf Baustellen nicht gearbeitet werden, etwa wegen schlechtem Wetter, dann sollen ihre Angestellten bis maximal 100 Stunden nacharbeiten. Das ist die Forderung der Arbeitgeber. Das ist einer der Hauptstreitpunkte bei den Verhandlungen für einen neuen Landesmantelvertrag. Abgeschlossen wird diese erste Welle von Streikaktionen der Gewerkschaften am 1. November in Zürich. Das ist unmittelbar vor dem nächsten geplanten Treffen zwischen den Gewerkschaften und dem Baumeisterverband. Dann will man wieder miteinander sprechen, am Verhandlungstisch und nicht via Medien.
Streiks im Baugewerbe, das waren Erklärungen von Charles Liebherr. Ungenügend, katastrophal, inkompetent. Solche Charakterisierungen der US-Strategie im Irak hört man immer wieder, aber nicht von einem US-General und schon gar nicht von einem, der den Irakkrieg selber geführt hat. Aber genau das hat Ricardo Sanchez getan und von ihm kommen diese Adjektive. Kasper Selg, er ist vorübergehend unser Berichterstatter in Washington.
Man muss vorsichtig sein. Generalleutnant Ricardo Sanchez ist ein sehr enttäuschter, ein scharf kritisierter Mann. Er hat die US-Truppen im Irak kurz nach der Invasion ein Jahr lang geführt, bis Abu Ghraib. Danach wurde er ausgewechselt. Oben, unten und an der Seite war man zum Schluss gekommen, der Mann sei überfordert. Oben in der Bush-Regierung, unten bei seinen Untergebenen und auf der Seite in den Medien war der Eindruck entstanden, Sanchez komme mit der komplexen Lage im Irak nicht zurande. Da wundert es nicht, dass Sanchez emotional wird, wenn er über die Regierung, über seine Untergebenen und über die Presse redet. Und doch ist es sehr unüblich, was er sagt und wie er es sagt. Auch nach 4 Jahren habe die Regierung Bush noch nichts, was einer erfolgversprechenden Strategie für Irak oder allgemein für den Krieg gegen den Extremismus auch nur ähnlich sehe.
After more than 4 years of fighting, America continues its desperate struggle in Iraq without any concerted effort to devise a strategy that will achieve victory in that war-torn country or in the greater conflict against extremism.
Das ist starker Tobak, den Sanchez da pafft. Und das dürfte noch einiges zu husten geben. Vor allem, weil Sanchez es nicht, wie in solchen Fällen üblich, bei einer, zwei Andeutungen beließ. Er paffte weiter und sagte, das habe alles schon mit der Invasion begonnen, die katastrophal, fehlerhaft und unrealistisch, optimistisch geplant worden sei. Und es sei weitergegangen bis zur gegenwärtigen Strategie der vorübergehenden Aufstockung der US-Truppen.
From a catastrophically flawed, unrealistically optimistic war plan to the administration's latest surge strategy. This administration has failed to employ and synchronize its political, economic and military power.
Die Regierung habe es nie geschafft, die militärischen, die wirtschaftlichen und die politischen Mittel der USA in Einklang und zur Wirkung zu bringen. Sanchez sagte all dies gestern Abend an einer Veranstaltung für Militärexperten und Journalisten außerhalb von Washington. Keiner der Anwesenden hatte mit einer derartigen Tirade des Ex-Oberbefehlshabers gerechnet, und alle fragten sich, weshalb er erst jetzt, 4 Jahre nach seiner Versetzung, ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus dem Militär, mit einer dermaßen scharfen Kritik anrücke. Seine Begründung: Als General führe er loyal die Vorgaben der Politik aus und äußere Kritik nicht in der Öffentlichkeit. Dass er die Presse so scharf kritisiert, ist nachvollziehbar. Er war nach anfänglich großem Lob fallen gelassen und enorm scharf kritisiert worden, nicht nur, aber vor allem wegen Abu Ghraib. Dass er die Regierung kritisiert, die nie mit einer Stimme sprach, ist auch nachvollziehbar. Was am meisten erstaunt, ist seine enorm scharfe Kritik am ursprünglichen Kriegsplan von Donald Rumsfeld. Sanchez galt als einer von Rumsfelds Männern und hatte offenbar im Voraus kaum opponiert. Das ist jetzt anders, wenn er die gegenwärtige Strategie als verzweifelten und untauglichen Versuch bezeichnet.
The latest revised strategy is a desperate attempt by the administration.
Und wenn er insgesamt vom Irakfeldzug als einem Albtraum ohne Ende spricht. Wer von Sanchez allerdings neue Rezepte, eine andere Vorgehensweise erhofft, wird enttäuscht. Er meint auf keinen Fall jetzt abziehen, sondern die Strategie grundsätzlich neu denken. Das Weiße Haus hat auf seine scharfen Vorwürfe verhältnismäßig lakonisch reagiert. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates meinte, man habe die Dienste des Generals sehr geschätzt. Es sei noch sehr viel zu tun im Irak, aber es gebe Fortschritte. Und auf die konzentriere man sich jetzt. Und genau das ist auch der Grund, weshalb Sanchez' Äußerungen die Bush-Regierung ärgern müssen. Es sind, neben viel Katastrophalem, einzelne geringe Verbesserungen am Horizont zu sehen. Aber nicht durch den Rauch, den der Irak-General Ricardo Sanchez gestern Abend verursacht hat.
Kasper Selk aus Washington. Weiter mit einem Hinweis auf eine Sendung von morgen. Rechtsextremismus, das gab es auch in der früheren DDR. Zum Beispiel vor 20 Jahren, als Skinheads ein Punkkonzert in der Ostberliner Zionskirche überfielen. Einer der damaligen Täter war Willi.
Wir haben RIAS oder SFB gehört und das werde ich nie vergessen. Da kam eine Sendung, Skinhead-Überfall in Berlin. Nicht in West-Berlin, sondern in Ost-Berlin. Na, ich glaube, der gemacht und dann haben sie darüber berichtet. Und in dem Moment war mir klar, das war's. Jetzt musst du dir Gedanken machen.
Wie es zum damaligen Gewaltausbruch kam, wer dahinter steckte, wie die DDR mit dem Phänomen des eigenen Rechtsextremismus umging und was aus den damaligen Tätern geworden ist, darüber berichtet die Außenpolitische Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr gleich nach dem Echo der Zeit hier auf DRS1. Ein halbes Jahrtausend nach dem Hundertjährigen Krieg erlebt Frankreich abermals den Einfall der wilden Horden aus dem Norden. Die Engländer spielen ab 21 Uhr heute Abend im Halbfinal der Rugby-Weltmeisterschaft gegen die Franzosen im Stade de France. Der Erzfeind von jenseits des Kanals ist Titelverteidiger. Doch Frankreich befindet sich seit Wochen in einem kollektiven Rugby- oder, wie sie selbst sagen, Rugby-Taumel und erwarten von ihrem Team, der Gains de France, nichts anderes als einen Sieg über die Engländer. Selbst unser Korrespondent in Paris, Philipp Scholkmann, ist schon ganz aufgekratzt.
Die Wende kam vor einer Woche. Die Gains de France, die wackeren 15 aus Gallien, schafften das Undenkbare, den Sieg gegen die All Blacks, die Neuseeländer. Ohne Furcht blickten die blöden Hünen der Extraklasse vom anderen Ende der Welt ins Auge, schon während des legendären Hakkas, dieses martialischen Tanzes, mit dem die Neuseeländer normalerweise alle ihre Gegner schon vor dem Spiel in die Knie zwingen. 80 Spielminuten später war die Rugby-Großmacht ausgeschieden, der Sportreporter in Ekstase und die Begeisterung für diesen geheimnisvollen Sport begann langsam auch die Nordhälfte Frankreichs zu durchdringen, die bis dahin eher teilnahmslos diese erste Weltmeisterschaft auf heimischem Boden vor sich hatte hindümpeln lassen, trotz gewaltiger Medienkampagne. Denn Frankreich ist zweigeteilt. Als der sonderbare ovale Ball vor 100 Jahren im Gepäck ein paar englischer Elitestudenten über den Kanal kam, vermochte er sich nirgends wirklich durchzusetzen, außer im Südwesten. Von Po bis Prive, von Toulouse bis Biarritz ist französisches Rugby Kernland, der Norden bevorzugt bei weitem den runden Fußball.
Alors pourquoi s'est-il arrêté dans ces deux régions du Sud-Ouest? Tout simplement, je pense, parce que c'est un sport qui leur ressemblait.
Liegt's am heißblütigeren Charakter der Occitanier, der mehr zu diesem Spektakel der regulierten Gewalt passt, wie Pierre Balesté, der Chefredaktor des Fachblatts Rugbymag, vermutet. Es gibt zur Erklärung dieses französischen Rugby-Grabens so viele Theorien, wie es Spielfehler in der sogenannten Melee gibt. Melee, so heißt das Getümmel, zu dem sich das Spiel alle paar Minuten verklumpt und das für uns Nordlichter so aussieht wie eine Massenschlägerei auf dem Pausenhof, in Tat und Wahrheit aber genauesten Regeln gehorcht. Das praktische Faltblatt gibt darüber Aufschluss, das mir meine Zeitungsverkäuferin diese Woche fürsorglich in die Hand gedrückt hat. Der kleine Leitfaden für Rugby-Nieten ist plastifiziert, man kann ihn also in der sogenannten dritten Halbzeit beim Bier unbesorgt weiter studieren, selbst wenn man in der Begeisterung das Glas verschüttet. Wem das nicht reicht, für den gibt's neuerdings halbe Bibliotheken von philosophischen und massenpsychologischen Betrachtungen, verfasst von den Intellektuellen, die zum Fußball schon alles geschrieben haben. Auffällig, das Spiel spricht besonders Frauen an. Das habe höchstens am Rand damit zu tun, dass die französischen Rugbyspieler regelmäßig splitternackt als Dieu du Stade, als Götter des Stadions auf Kalendern posieren, beteuern die befragten Frauen. Sie loben vielmehr die Geselligkeit, die das Spiel umgebe. Neokonservative Vordenker steigern sich darauf zu Lobeshymnen über die alten Werte der englischen Elitezöglinge, die im Rugby weiterlebten und gegen den Sturm des relativistischen Sittenzerfalls ein tugendhaftes Bollwerk setzten. Die Sozialpsychologen sehen das Geheimnis eher darin, dass das Spiel die Gewalt nicht unterdrücke, sondern auf dem Rasen nach ausgeklügelten Regeln zulasse, worauf die Gewalt hernach auf den Straßen ums Stadion gar kein Ventil mehr brauche. Pierre Balleste, der das Fachblatt des französischen Rugbyverbands leitet, freut sich über so viel neue Zuwendung, führt aber auch simplere Erklärungsmuster ins Feld. Ob die Friedlichkeit nicht mindestens so sehr damit zu tun habe, dass Rugby eben erst dem Amateurstadium entwachsen sei, noch sei alles um einen Faktor 10 kleiner als beim Fußball, die Löhne der Spieler, die Zahl der Aktiven, die Größe der Vereine, die Vermarktung. Doch es geht eindeutig aufwärts. Schon ist Rugby die zweitwichtigste Sportart Frankreichs, ganz Frankreichs. Und das hat auch Nicolas Sarkozy erkannt. Auch er hat schon eins dieser praktischen Faltblätter zum Mitreden und der Präsident hat auch schon versprochen, der Trainer der Bleu werde gleich nach der Weltmeisterschaft befördert zum Sportminister.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels sei für ihn eine große Ehre, sagte der israelische Historiker Saul Friedländer heute. Aber er sei auch verbunden mit, Zitat, komplexen Gefühlen. Er spielte damit auf sein Lebensthema an, die Judenvernichtung. Morgen wird Friedländer in der Frankfurter Paulskirche geehrt für seine umfassenden Forschungen zur Shoah. In der Begründung des Preiskomitees steht, Saul Friedländer ist einer der letzten miterlebenden und mitlebenden Historiographen des früh angekündigten, offen geplanten und mit maschineller Präzision ins Werk gesetzten Völkermordes. Zu Leben und Werk von Saul Friedländer die Würdigung von Kulturredaktor Felix Schneider.
Am vergangenen Donnerstag feierte Saul Friedländer seinen 75. Geburtstag. Er wurde am 11. Oktober 1932 in Prag geboren und arbeitet zurzeit über einen anderen Prager, Franz Kafka. Die Familie, jüdischer Abstammung, musste 1939 nach der Besetzung Prags durch die Deutschen fliehen. Saul Friedländer überlebte in einem katholischen Internat in Frankreich. Seine Eltern wurden an der Schweizer Grenze zurückgewiesen und in Auschwitz ermordet. Saul Friedländer und die Schweiz. Friedländer wandert zwar 1948 nach Israel aus, aber er promoviert 1963 in Genf und unterrichtet 20 Jahre lang an der dortigen École des Hautes Études Internationales. Er wird dann Geschichtsprofessor in Tel Aviv und Los Angeles, aber er war auch Mitglied der Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg. Ressentiments gegen die Schweiz, sagt er, habe er keine. Saul Friedländers zweibändiges Hauptwerk, Das Dritte Reich und die Juden. Sein programmatischer Ansatz, eine integrierte Geschichte des Holocaust. Was heißt das? Friedländer wollte eine Spaltung überwinden. Auf der einen Seite die relativ gut erforschte Täterseite, die Tötungsmaschinerie, die Bürokratie, die Kollaboration etc. Auf der anderen Seite, und immer ein wenig im Geruche der Nichtwissenschaftlichkeit, Einzelstudien über die Opfer. Dazwischen ein Graben. Friedländer wollte die Tätergeschichte und die Opfergeschichten zusammenbringen. Er stellte fest, dass jeder konkrete Moment des Vernichtungsprozesses aus einer Vielzahl von Interaktionen bestand. Und er wollte durch die Einbeziehung der Zeugnisse Ermordeter die Geschichtsschreibung des Holocaust vor der Erstarrung, vor unmenschlicher Abgeklärtheit bewahren. Er sagt,
was mich wirklich nicht aus dem Kopf geht, auch nach dieser Vollendung dieser Arbeit und wird wahrscheinlich mit mir bleiben bis zum Ende, ist das Persönliche. Ich habe ja sehr viel mit Tagebüchern gearbeitet und das war eigentlich mein Ziel, nicht wahr? Diese einzelnen Stimmen in die Gesamtdarstellung hineinzubekommen, also die Ebene der Politik und die Massenmorde, die deutsche Tötungsmaschinerie und so weiter, Kollaboration und das Individuelle. Und in diesen Tagebüchern, in diesen Zeugnissen, da habe ich Tatsachen entdeckt auf der Mikroebene, die so schwer waren zu lesen oder über die nachzudenken. Diese Tagebücher oder diese Zeugnisse sind wirklich die Ebene, wo ich nicht nur Neues gelesen habe, aber auch am tiefsten beeindruckt wurde.
Friedländers integrierte Geschichtsschreibung erlaubt auch, zusammenzusehen, was scheinbar nichts miteinander zu tun hat. Zum Beispiel gleichzeitig mit dem Entschluss der Naziführung zur Vernichtung der Juden beschloss die deutsche evangelische Kirche, den getauften Juden jegliche Solidarität zu versagen. Bis heute ist Friedländer verstört über die Tatsache, dass die Kirchen, die Eliten, die relevanten gesellschaftlichen Gruppen die Juden, als sie vernichtet wurden, im Stich ließen. Friedländers Werk ist eine auf seinem Gebiet neue, großartige Verbindung von wissenschaftlicher Rationalität und menschlichem Mitleid.
Der ist Kulturredaktor Felix Schneider über den israelischen Historiker und Holocaustforscher Saul Friedländer. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Martin Durer, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.